Wir lesen weiter im Jakobusbrief, 4. Kapitel, heute die Verse 11 und 12. Nur zwei Verse, aber auch mit einem wichtigen Inhalt. Vielleicht ein Inhalt, der auf uns nicht zutrifft, aber doch offenbar auf Gläubige der vergangenen Zeit und vielleicht auch in dieser Zeit manchmal zu erkennen ist. Nachdem also Jakobus schreiben durfte und auffordern durfte, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen, schreibt er weiter, verleumdet einander nicht, liebe Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet oder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Im unrevidierten Text steht ja dieses Wort bei verleumdem Afterreden, hinter dem Rücken reden. Tut das nicht. Nachdem sich die Gläubigen unter die Hand Gottes gedemütigt haben, brauchen sie das nicht mehr. Aber wir merken, dass es uns manchmal so gehen kann wie David, der sich wohl vorgenommen hat, dies nicht zu tun. Aber plötzlich ist er so erregt von einer Situation, die schlecht aussieht, und dann fängt er an zu reden. Vielleicht ist das gar nicht so weit weg von uns, dass uns das auch im privaten Bereich leicht passieren kann. Da haben wir eine Situation vor Augen in der Gemeinde, und schon wird geredet über diesen, über jenen. Und wir wissen eigentlich gar nicht, warum dieser oder jener das oder das gemacht hat. Über Jakobus freue ich mich immer wieder aufs Neue. Er hatte ja dieselbe Mutter wie Jesus. Maria war ja auch seine Mutter. Er war gezeugt durch Josef und er war ganz gewiss auch, bevor er sich zu Jesus bekannte, kein ungläubiger Mensch. Er war ein frommer Jude. Er ist im Haus seiner Eltern nach dem Gesetz jüdisch erzogen worden. Er hat ganz gewiss auch die Beschneidung erlebt, Bar Mitzwa erlebt, also Konfirmation. Er hat das Gesetz gehört, er ging in die Synagoge. Aber etwas fehlte ihm. Es fehlte ihm die Realität des geistlichen Lebens. Und als er die nun kennenlernte und merkte, das ist das, was den frommen Leuten eigentlich fehlt. Sie kennen sich aus im Alten Testament, also jetzt von seiner Warte aus gesehen. Sie kennen die Gebote Gottes. Die können die sogar aufsagen, auswendig. Aber wenn es hart auf hart kommt, können die miteinander überhaupt nicht umgehen. Nicht umsonst existiert diese Redewendung zwei Juden, drei Meinungen. Das heißt, man streitet immer. Jeder will Recht haben. Und als er gläubig wurde an Jesus Christus, legte er besonders Wert auf diese neuen Verhältnisse, diese geistlichen Verhältnisse, dass er zuvor gesagt hat, dass wir Gott untertan sein müssen, dass wir von Gott beschenkt sein müssen, dass wir uns demütigen müssen unter seiner Hand, damit der Herr uns erhöht. Wozu denn erhöht? Schon in den Himmel hinein, zuerst erhöht zu seinem Wesen, zu dem neuen Leben hier in der Zeit, zu dem, was er tut, dass wir es tun können. Jesus will uns erhöhen zu seiner Liebe. Und das ist immer ein Erhöhen, weil all das, was er ist, höher ist als unser Wesen und Leben. Und wenn wir in sein Leben kommen können und seine Tugenden, werden wir erhöht in ihm. Da müssen wir uns demütigen unter die Hand Gottes, damit wir erhöht werden. Und damit das, was offenbar in Israel auch immer wieder Tagesordnung sein konnte oder dann auch später in der christlichen Gemeinde, das nicht geschieht, dass man andere beurteilt, sie sogar verurteilt und hinter ihrem Rücken redet. In dem praktischen Glaubensleben in dieser Zeit darf es also nicht zur Selbstblockade kommen unter den Kindern Gottes. Es kommt aber zur Selbstblockade, wenn wir Gedanken über den Nächsten äußern und festlegen, als ob wir genau wüssten, was in seinem Herzen vorgeht und somit ihn richten und beurteilen. Wenn wir nicht mehr allein, und zwar jeder Gläubige für sich, allein auf Jesus schauen, dann üben wir eine Form der Selbstblockade. Wir verhindern den Segenstrom, den Gott in Jesus Christus freigesetzt hat. Denn in Hebräer 12, Vers 2 steht ja geschrieben, lasst uns aufsehen auf Jesus. Er ist der Einzige, der den Glauben in uns begonnen hat. Er war der Anfänger des Glaubens in uns. Und er ist auch der Einzige, der den Glaubensweg vollenden kann und vollendet. Niemand wird mein Glaubensleben an Gott vollenden können, und wenn er mich noch so beurteilt. Das kann nur Jesus allein. Deswegen muss ich auf ihn blicken, damit er dieses sein Werk auch in mir weiter führen kann. Wenn wir also, nachdem Jesus uns durch sein Opfer, sein Blut am Kreuz gereinigt hat, wieder unseren Mitbruder oder die Mitschwester mit unseren fleischlichen Augen sehen und nicht mit den Augen der Barmherzigkeit Gottes, verfallen wir erneut in Sünde und verfallen in diese Selbstblockade. Das meint hier Jakobus, tut das nicht. Beurteilt nicht den Nächsten. Zumal, und wir kommen noch dazu, dieses euer Urteil immer falsch ist. Es gibt kein richtiges menschliches Urteil, weil wir nie die Motive eines Menschen erkennen können, warum er dies tut oder nicht tut. Wir sehen immer nur an, was vor Augen ist. Gott aber sieht den Nächsten. Also wir sollen, nachdem wir jetzt erlöst worden sind und frei geworden sind von dem alten Wesen, mit den Augen der Barmherzigkeit, die Gott hat, den Nächsten sehen. Und zwar nicht sehen, was er gerade tut, sondern mit den Augen Gottes sehen, was er sein will und sein soll. Nicht alles, was ein Gläubiger tut, entspricht seinem Wunsch, das zu sein. Er will anders sein, er will sein wie Jesus. Aber er tut leider manchmal Dinge, die nicht Jesus gemäß sind. Wir sehen aber nur das, was nicht Jesus gemäß ist, und urteilen. Wir sehen nicht, dass es dem anderen eigentlich leid tut, so gehandelt zu haben und dass er anders sein möchte. Und wir sollen ihn immer sehen, wie er durch des Herrn Gnade sein soll. Was Jesus an ihm noch machen will. Eine feine Person will Jesus aus ihm machen. Dieses Ziel, dieses Ende der Arbeit Jesu sollen wir immer vor Augen haben, wenn wir den Nächsten sehen. Wir sagen ja oft auch, ja, der Herr kommt mit diesem und mit mir zurecht. Aber wohin? Zu dem Ende, das Gott selber führt. Und das sollen wir schon sehen. Darüber uns bereits schon freuen. Denn wenn wir das nicht sehen, reden wir immer über den Jetztzustand und urteilen darüber. Wir befinden uns ja alle auf dem Weg der äußeren Heiligung. Keiner ist ja äußerlich vollkommen, dass er sagen kann, ich handle genau wie Jesus, mein Wesen ist genau wie Jesus, meine Gedanken sind völlig gleich mit Jesus. Das kann ja keiner sagen. Sondern wir spüren, dass wir oft im Konflikt mit uns selbst stehen. Wir lesen in der Schrift etwas anderes, als das wir tun. Wir lesen ja und sagen uns, einander in der Liebe Jesu lieb zu haben, aber es funktioniert plötzlich nicht. Wir machen genau das Gegenteil. Daran sehen wir, dass wir noch nicht vollkommen sind. Wir stehen alle in der äußeren Heiligung. Innerlich sind wir geheilt auf einmal durch das Opfer Jesu, durch den Glauben an ihn, aber äußerlich hinken wir alle hinterher. Darum schreibt auch der Apostel Paulus in diesem Sinne im 2. Korinther 5, Vers 15 und 16 folgendes. Er sagt, wir kennen jetzt ab sofort niemand mehr nach dem Fleisch. Vers 16, darum kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, kennen wir ihn nun doch jetzt nicht mehr nach dem Fleisch. Ja, denn ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Also er will damit sagen, zu der korinthischen Glaubensgemeinschaft, schaut euch bitte nicht an, wie ihr äußerlich seid und beurteilt euch nicht, kennt euch nicht mehr nach der äußeren Erscheinung, sondern kennt euch nach dem Geist Gottes in euch. Jetzt kennen wir nämlich keinen mehr nach dem Fleisch, will er sagen. Wenn wir das täten, kommen die alten Wesenszüge von Antipathie und Sympathie wieder auf. Der gefällt mir nicht, der sieht für meine Begriffe gut aus, der nicht, der hat eine Art, die mir passt, der nicht. Paulus sagt, nein, wenn wir Kinder Gottes sind, kennen wir uns nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist, der jetzt in jedem einzelnen Kind Gottes pulsiert. Denn wenn wir uns weiter immer nur nach dem Fleisch kennen, nehmen wir Anstoß aneinander, beurteilen uns, verurteilen uns, reden über den Nächsten, und das heißt Gottes Wort beurteilen und Gottes Wesen beurteilen wollen, Richter des Gesetzes zu sein und nicht Täter des Wortes Gottes. Also deswegen, wir kennen uns nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Wir suchen also nicht mehr den Maßstab aneinander und die Verbindlichkeiten miteinander nach dem äußeren Menschen, sondern wir haben nur ein und denselben Maßstab, will uns die Schrift sagen, das ist Jesus. Es gibt keinen anderen Maßstab, an dem wir uns als Gläubige messen dürfen und sollen, außer an Christus allein. Er ist das verbindliche Leben mit ihm und alle, die mit ihm auch leben. In ihm treffen wir uns als Gemeinde. Gläubige haben also durch Jesus Christus miteinander zu tun, allein durch ihn. Sie haben nicht miteinander zu tun, weil sie gemeinsame fleischliche Interessen hatten früher, weil sie alle gerne gesungen haben oder weil sie alle gerne irgendwelche Tätigkeiten oder Sportarten verfolgt haben. Nein, Gemeinde Jesu hat Verbindung durch Jesus Christus allein. Er ist das Bindeglied, darüber unterhält man sich, da tauscht man sich aus. Und da findet die Verherrlichung Gottes statt in uns. Und da braucht's dann kein Reden mehr über den Nächsten. Ein zweiter Punkt. Um als so ein wiedergeborener Christ demütig vor Gott zu bleiben und zu leben, muss also auch das hinter dem Rücken reden abgelegt werden. Es steht uns nicht zu und fördert auch nicht das Zeugnis von der Gnade Gottes. Jakobus macht das ja so ganz deutlich und er legt darauf sehr viel Wert, weil er das vorher ja nicht gesehen hat. Unter dem Gesetz war das so gar nicht möglich. Man hatte gar keine Kraft, es anders zu machen. Man musste immer wieder diesem menschlichen Gepräge Raum geben. Man kannte zwar das Gesetz, aber man schaffte es nicht einzuhalten. Jetzt aber durch Jesus Christus, durch seinen Geist, ist das Neue möglich geworden. Deswegen verleumdet einander nicht und verurteilt einander nicht. 7-mal allein steht in dem Neuen Testament geschrieben, dass wir das ablegen sollen. Also diese Beurteilung des Nächsten. Epheser 4, Vers 22 einmal und auch Vers 25. Da wird immer von dem Ablegen des Früheren gesprochen. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel. Also ganz deutlich wird gesagt, das, was du vorher gemacht hast, das mach bitte jetzt nicht mehr. Früher war das Gang und Gäbe, dass einer den anderen beurteilte und verurteilte, aber jetzt nicht mehr. Und in Vers 25 heißt es, legt ab die Lüge und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Das ist schnell ausgesprochen, die Wahrheit zu reden. Was ist denn die Wahrheit? Ist die Wahrheit das, was ich am nächsten erkenne? Die Wahrheit ist das, was Gott sagt und was er mir sagt, was er mir offenbart. Darüber soll ich reden. Das ist die Wahrheit, denn die Beurteilung und Verurteilung des Nächsten endet immer in der Lüge, weil nie ein rechtes Urteil gefällt werden kann, ein rechtes Erkennen nicht da ist. Kolosser 3, Vers 8, auch eine Stelle vom Ablegen. Nun legt alles ab von euch. Und da werden die Dinge jetzt aufgezählt, die vorher vor dem Glauben an Jesus Christus immer da waren, wie zum Beispiel Zorn und Grimm und Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Und dann geht das weiter, legt es alles ab. Auch in 1. Petrus 2, die Apostel haben ja alle darüber geschrieben, weil sie unter demselben Geist standen. 1. Petrus 2, Vers 1 und 2, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und die Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Legt das ab. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie neugeborene Kinder. Oder lesen wir Römer 13, Vers 12, ist ja beinahe an jede Gemeinde dasselbe geschrieben, weil die Not im Grunde genommen überall gleich ist. Das Fleisch will immer urteilen. Römer 13, Vers 12. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nah herbeigekommen, so lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Und im ersten Vers von Hebräer 12, ich hatte ja schon einen Vers zitiert von dem Anfänger und Vollender des Glaubens, da heißt es dann im ersten Vers, weil wir solche Wolke von Zeugen um uns haben, die also Gott geglaubt haben, sich auf ihn verlassen haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld. Und in Jakobus, auch schon im ersten Kapitel, Vers 21, haben wir bereits gelesen, Jakobus 1, 21, darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut. Und hier in den letzten Versen, die wir gelesen haben im Jakobusbrief, da heißt es, wenn wir das Wort nicht annehmen, das andere nicht ablegen, dann sind wir Beurteiler des Wortes Gottes und keine Täter. Dann sind wir Richter des Wortes Gottes und keine Menschen, die durch den Geist Gottes dieses Wort erfüllen. Ein dritter Punkt, und das habe ich schon eben gerade ein wenig angetönt, dass hinter dem Rücken reden ist immer ein Einfallstor der Lüge, weil niemand den rechten Tatbestand der Angelegenheit genau weiß. Warum, das merken wir schon bei den Kindern, warum ist die Tasse wirklich runtergefallen? Steckte da jetzt eine innere Wut dahinter oder war es ein Versehen? Wir beurteilen das einfach jetzt an dem äußeren Geschehen, an dem Gesicht vielleicht des Kindes, und dann haben wir unser Urteil gefällt und die Strafe folgt. Ob das aber richtig ist, wissen wir eigentlich nicht. Somit handeln wir in einer Form der Lüge. Wir sind einer Eigenbeurteilung einer Lüge aufgesessen. Wo die Lüge bewusst oder unbewusst Raum findet, kann etwas nicht mehr stattfinden, kann die Wahrheit Gottes nicht mehr weiter gesagt und gelebt werden. Beides hat nämlich keinen Platz. Deswegen schreibt Jakobus hier, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes und tut das andere ab. Sonst könnt ihr nicht vor Gott leben. Beides geht also nicht zusammen. Hinter dem Rückenreden ist darum auch ein Richten, ein Beurteilen. Kinder Gottes sind aber nicht zum Richten berufen, sondern zum Segnen. Petrus bringt das so auf den Punkt, und sagt das auch deutlich in 1. Petrus 3, Vers 9. Da spricht er, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid. Segnet, dass ihr den Segen ererbet. Die Aufgabe der Kinder Gottes ist also nicht die Beurteilung, Verurteilung, sondern das Segnen, die Möglichkeit zum Aufrichten des Nächsten zu suchen. Ein weiterer Punkt. Jeder Einzelne braucht die Ausrichtung auf Jesus und sein Werk. Darum sollen wir füreinander und besonders für den, über den hinter dem Rücken geredet wird oder der beurteilt wird, ein Segen zur Besserung sein. Das soll vielmehr das Anliegen werden. Da, wo wir Not gesehen haben, wissen aber auch gar nicht richtig, wo kommt die her, warum ist die da? Warum handelt derjenige so oder so, soll unser vornehmliches Anliegen sein, ihn zu segnen und seine Besserung zu wünschen, als ihn abzuurteilen. Wir merken, das Fleisch will genau das Umgekehrte. Wir wollen immer beurteilen nach dem äußeren Menschen, aber durch den Geist Gottes sollen wir genau das Gegenteil suchen. Wie kann die Besserung bei ihm eintreten? Das sagt der Herr Jesus auch in Matthäus 7. Besonders in Vers 5 zeigt er den Ausgangspunkt zur Hilfe am Nächsten. Matthäus 7. Wir kennen diese Verse aber mal in dem Zusammenhang gelesen. Da sagt der Herr, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr auch gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird man euch auch zumessen. Und dann die Fragestellung, was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Danach siehe zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Mit anderen Worten, danach siehe zu, wie du dem Nächsten hilfst und nicht richtest. Wachen und beten ist eine geistliche Voraussetzung, um nicht der Verurteilung des Nächsten zu begehen. Wie ich schon sagte, muss ja unser Richten immer falsch sein, weil wir nie das Herz des Nächsten ergründen können. Ein Beispiel haben wir im Propheten Jeremia. Da wurde einfach Jeremia von anderen beurteilt und verurteilt, verdächtigt etwas zu tun und er konnte sagen, das ist nicht so, das haben die gar nicht mehr geglaubt. Die haben gesagt, wir haben das so erkannt und wie wir es erkannt haben, muss es doch richtig sein. Jeremia 37 ab Vers 11. Jeremia hatte ja den Auftrag bekommen von Gott, dass er ein Erbe einnehmen sollte, einen Acker kaufen. Und nun steht hier, als nun der Chaldäerheer von Jerusalem abgezogen war vor dem Heere des Pharao, wollte Jeremia aus Jerusalem herausgehen ins Land Benjamin, um mit seinen Verwandten ein Erbe zu teilen. Und als er zum Benjamin-Tor kam, war dort ein Wachhabender mit Namen Jeria, der Sohn Schelemjas, des Sohnes Hananjas. Der hielt den Propheten Jeremia an und sprach, du willst zu den Chaldäern überlaufen. Jeremia sprach, das ist nicht wahr. Ich will nicht zu den Chaldäern überlaufen. Aber Jeria wollte ihn nicht hören, sondern ergriff Jeremia und brachte ihn zu den Oberen. Und die Oberen wurden zornig über Jeremia und ließen ihn schlagen und warfen ihn ins Gefängnis im Hause Jonathans, des Schreibers, denn das hatten sie zum Kerker gemacht. So kam Jeremia in den überwölbten Raum einer Zisterne und blieb dort lange Zeit. Nur weil er aus der Tür gegangen ist, und vorher waren die Chaldäer da, haben sie gesagt, du willst zu den Chaldäer gehen. Und er sagt noch nein. Aber sie glauben es nicht, sie haben ihn einfach beurteilt, aufgrund dessen, dass er durchs Tor ging. Und haben ihn dann in die Zisterne geworfen. Das ist ein Beispiel dafür, wie das passieren kann, auch unter Gläubigen. Man sieht jemand einen Schritt machen. Oh, das muss so und so sein. Ob das wirklich so ist, weiß man nicht. Man nimmt es sich vor zu wissen und handelt darauf hin. Nur der Herr allein macht den Rat der Herzen offenbar. Paulus hat sich, er hat ja früher die Menschen auch beurteilt, bevor er Jesus kannte. Ja, er hat die Christen verdächtigt, dass sie Gotteslästerer sind, schlechte Menschen sind, ja. Und später hat er dann gemerkt, das ist alles falsch gewesen. Und deswegen schrieb er an die korinthische Gemeinde in 1. Korinther 4, Vers 3, mir ist es ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde. Warum ist es mir ein Geringes? Weil ich weiß, also ihr könnt mich doch nicht richtig erfahren. Das, was ihr sagt, das stimmt trotzdem nicht richtig. Ist mir ein Geringes, macht ruhig weiter, denn es entspricht nicht der Wahrheit. Auch richte ich mich selber nicht. Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist's aber, der mich richtet. Mit anderen Worten, er überlässt das Urteilen Jesus. Warum der Einzelne das überhaupt so oder so gesagt und gemacht hat. Dieses Urteil überlässt er Jesus und sagt dann hier weiter, darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt. Also vorher kein Wörtchen, kein Urteil. Ehe der Herr wird ans Licht bringen, was im Verborgenen ist, und wird das Trachten der Herzen dann offenbar machen. Nicht alles, was gut klingt, ist ja auch wirklich gut. Ich habe das manchmal mitkriegen können, dass selbst gute Worte schlechte Worte sind. Dass jemand schmeichelnd reden kann, aber in Wahrheit, im Herzen, meint er es nicht so. Also nicht alles, was gut klingt, muss deswegen auch gut sein. Und nicht alles, was schlecht klingt, muss deswegen in Wahrheit im tiefsten schlecht sein. Sondern die Motivation ist das Entscheidende. Deswegen sagt Paulus, halt, richtet nicht vor der Zeit, bis Jesus kommt. Und er wird auch den Rat des Herzens, das, was im Verborgenen ist, ans Licht bringen. Und dann wird ein rechtes Urteil gefällt werden. Jakobus sagt, tut das also nicht, verurteilt nicht, aber nun kommen Menschen, Gläubige, in die Situation, verurteilt zu werden. Wie gehen die denn nun damit um? Denn man muss ja auch damit irgendwie fertig werden mit den Nöten, mit den Widerwärtigkeiten, damit man nicht selber anfängt, hinter dem Rücken zu reden. Denn jemand, der verletzt ist und der sich nicht verstanden fühlt, der fängt auch an, hinter dem Rücken anderer über den und den und den zu reden. Wie geht man denn damit um? Zu dem einen können Widerwärtigkeiten ja auch zu unserem Guten dienen. Das dürfen wir nicht vergessen, steht im Römerbrief, ja, steht aber auch beispielsweise schon im Alten Testament. In 1. Mose 39 können wir ja mal lesen. 1. Mose 39, Vers 3, da geht es um Josef. Josef, der verleumdet worden ist von der Frau des Potiphar, er hätte ihr etwas angetan, hätte sie verführt, vergewaltigt, und es stimmte gar nicht, und er konnte sich eigentlich nicht dagegen wehren. Er setzte aber seine Hoffnung in der Situation allein auf den Herrn. Und dann heißt es hier in Vers 3, und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war. Denn alles, was er tat, das ließ der Herr in seiner Hand glücken. Also man musste sehen, Josef hat weiterhin seine Hoffnung auf den Herrn gesetzt. Und in Vers 23, der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts, denn der Herr war mit Josef und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Also mitten in der schwierigen Situation, er ist verleumdet worden, er war im Gefängnis, blieb er beim Herrn. Und der Herr segnete ihn. So ging er mit dieser schwierigen Situation um. Jeder musste erkennen, dass er beim Herrn blieb und dass ihn das nicht erschüttern konnte, dass er verleumdet worden ist und ins Gefängnis hineingebracht worden ist. Also, es kann auch zum Besten dienen. Es diente Josef zum Besten, weil er nämlich der zweite Regent in Ägypten werden sollte, damit die damalige Welt vor dem Hungertod gerettet würde. Da war die Verleumdung nur ein Hilfsmittel dazu, dass Josef an den passenden Ort kam. Das heißt, wir müssen unser Vertrauen auf den Herrn setzen, dass das, was uns begegnet, einen Sinn hat und Gott uns auch mit diesen Widrigkeiten zu seinem Ziel führt. Diese Gesinnung, auf den Herrn zu schauen, lesen wir auch im Verhalten Davids. David hat ja was Schlimmes erlebt, dass sein eigener Sohn Absalom ihn vom Thron verdrängen wollte. Und nicht nur das, sondern verfolgte und wenn möglich töten wollte. Die Gesinnung Davids war aber, der Herr sieht das alles. Also er fing nicht an, sich zu rechtfertigen und hinter dem Rücken über nun seinen Sohn Absalom zu reden, sondern verwies immer auf den Herrn. Der Priester Zadok sagte, wir wollen, wenn wir Jerusalem verlassen, die Bundeslade mitnehmen. Was sagte David? Nein, lass die hier. Denn in dieser schwierigen Situation, wenn ich Gnade finde vor dem Herrn, dann wird er mich zurückbringen, so dass ich sie und ihre Städte wiedersehe. Und er räumt auch ein in den Widerwärtigkeiten. Habe ich kein Wohlgefallen an dir, wenn der Herr das sagt? Siehe, dann bin ich hier. Er mache es mit mir, wie es ihm wohlgefällt. Also er verteidigt sich dort nicht und fängt nicht an zu reden. Und er geht sogar so weit, als er dann auf dem Wege der Flucht war und einem aus dem Hause Sauls begegnete, dem Simei, der ihm fluchte und beschimpfte und ihm Dinge unterstellte, die überhaupt nicht wahr waren, sagten seine Begleiter, der Mann muss getötet werden. Und was sagt David? Nein, der Herr hat es ihn geheißen. Er lässt das zu. Da mache ich nichts. Der Herr ist ja da. Das ist die Gesinnung, die dann in Widerwärtigkeiten auch Kinder Gottes bewegen sollen. Und als es dann nachher zu den Kämpfen kam mit seinem Sohn, sagte er sogar zu den Kriegsleuten, geht vorsichtig mit Absalom um. Stellt euch das mal vor. Der Sohn hat ihn vertrieben aus Jerusalem, trachtete nach seinem Leben. Und er sagt, geht bitte vorsichtig um mit ihm. Achtet darauf. Und als er später hörte, dass der getötet wurde, hat er geweint. Mein Sohn, mein Sohn. Das ist die Gesinnung Jesu. Das ist die Gesinnung, die wir haben sollen. Auch wenn wir Schwierigkeiten erleben. Immer das Beste noch für den Nächsten suchen. Der Herr weiß schon, was er macht. Nur wir müssen uns darauf verlassen. Ansonsten werden wir verstrickt auch in das Reden und Urteilen über den Nächsten. David suchte also nicht das Gericht, sondern die Rettung des Nächsten durch Buße. Und das ist auch das, was Jesus Christus sagt. In Johannes 3, Vers 17 steht ja, des Menschensohn ist nicht gekommen zu richten, sondern aufzurichten, zu retten. Verstehen wir? Und wenn wir den Bruder und die Schwester so sehen, dass wir ihn ja gar nicht richten wollen, sondern retten, haben wir eine andere Gesinnung auch in schwierigen Situationen ihm gegenüber. Wir beten für ihn. Das meint Jakobus, dass wir das tun sollen. Also die Fürbitte soll an die Stelle des Redens treten. David lebte ja in der dankbaren Erinnerung an das, was Gott selbst an ihm getan hat. Das bewegte ihn dazu, auch so handeln am Nächsten. Was hat Gott an ihm getan? Große Barmherzigkeit, obwohl er Ehebruch mit Bathseba beging und dann noch ihren Mann totschlagen ließ. Und darum Psalm 103, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss das nicht. Denn wenn du das vergisst, dann wirst du den anderen verurteilen. Aber wenn du das nicht vergisst, wirst du nicht ein Urteil sprechen. 2. Petrus 1, da steht auch das Wunderbare, dass ja die Wesenszüge Jesu bei uns sein sollen, wie Frömmigkeit, brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe, Liebe zu allen Menschen. Also es sind ja gewaltige Aussagen, dazu zu kommen. Das ist ja schon ein wichtiger Weg und ein schwieriger manchmal. Denn wo das dann ist, da geht es gut zu, da werdet ihr nicht unfruchtbar sein. Es heißt dann aber etwas tiefer, wenn wir dies vergessen, dann vergessen wir nämlich auch die Reinigung unserer eigenen Sünde. Ja? Vers 9, wer dies nicht hat, die Liebe zu den Geschwistern und die allgemeine Liebe zu den anderen, der hat vergessen, dass er selber ein Ungeliebter in seinem Wesen gewesen ist und Gott hat ihn geliebt und hat ihn gereinigt. Aber solange er das nicht vergisst, wird er auch offen sein für die Besserung des Nächsten und ihn nicht verurteilen. Das sind diese Wechselwirkungen, von denen die Heilige Schrift spricht. Wenn wir in der Wirklichkeit des Glaubens als Nachfolger Jesu leben, vergessen wir nicht, was Jesus für uns ganz persönlich getan hat. Wir denken an sein Kreuz für uns. Wir denken an die Vergebung der Sünden für uns. Und dann sind wir so dankbar, dass wir überhaupt gar keinen negativen Gedanken mehr für den anderen haben, sondern ihm wünschen, dass auch er das viel tiefer erlebt, was ich erleben durfte. Merken wir, dieser Kontext, dieses Zusammengefügtsein von Glaube und Leben. Der letzte Punkt. Wie können wir den Glaubensbruder oder die Schwester segnen und ihr zurechthelfen? Denjenigen sonderlich, die an uns gesündigt haben. In Matthäus 18 sagt der Herr Jesus 3 Wege ab Vers 15. Er sagt, einmal suche selber das Gespräch. Rede nicht hinterm Rücken über ihn, sondern such mit ihm das Gespräch. Wenn es so gravierend ist und er hört dich, dann hast du ihn gewonnen. Hört er dich nicht und die Sache ist wichtig, dann rede zu dritt mit ihm darüber. Hört er dann immer noch nicht, weil es ja so schwer ist, was er gemacht hat, das muss unbedingt zu seinen Gunsten bereinigt werden, nicht zugunsten dessen, der betrübt worden ist, sondern zugunsten dessen, der betrübt hat, denn er leidet ja in Wahrheit viel mehr darunter, als der, der betrübt worden ist. Hört er die aber nicht, die drei, dann soll die Gemeinde herzugezogen werden. Und wenn er die auch nicht hört und lässt sich nicht segnen und wieder in die Gegenwart Jesu führen, dann soll man ihn ausschließen und halten wie einen Heiden. Aber allerdings auch in der Hoffnung, dass er doch nochmal zur Buße geleitet wird. Also immer diesen Weg suchen zu seiner Besserung und Verbesserung. Diese Vorgehensweise hat der Herr Jesus seinen Jüngern gegeben. Denn wer den Frieden der Gemeinde Jesu stört, auch in diesem Sinne, der will auch selber keinen Frieden. Wer aber selber Frieden will, sucht auch für den Nächsten den Frieden. Und wer für den Nächsten den Frieden nicht will, sucht ihn auch nicht für sich. Kinder Gottes sind aber solche, die Frieden mit Gott suchten und in Jesus gefunden haben. Ich lese dazu nochmal eine Stelle aus dem Römerbrief, Kapitel 14, Vers 17. Das Reich Gottes ist ja nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der gefällt Gott und bei den Menschen ist er geachtet. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Und in Vers 13 steht im selben Kapitel, darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Alles im Frieden, das heißt, ich suche den Frieden, ich will keinen Anstoß geben, damit der Friede gewahrt wird, weil ich selber Frieden wünsche. Umgedreht heißt es, ich will kein Frieden, dann suche ich auch den Frieden nicht des Nächsten. Der Herr Jesus, er, der eingeborene Sohn Gottes, sagt ja auch in Johannes 12, Vers 47, zurechtweisend zu seinen Jüngern, wisst ihr nicht, des Menschensohn ist nicht in die Welt gekommen, dass er richte, sondern aufrichte, Frieden zu geben. Das soll unsere Gesinnung sein. Das soll in der Gemeinde Jesu vorherrschen. Denn nur an dieser Stelle wird der missionarische Auftrag frei, der da lautet, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium. Und zwar das Evangelium des Friedens aller Kreatur. Nur da, wo Friede vorherrscht, aber wo das vorherrscht, was Jakobus hier schreibt, kann Evangeliumsverkündigung nicht stattfinden. Ich lese diese Verse nochmal. Verleumdet einander nicht, liebe Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet oder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Also eine wichtige Mahnung, die sicher zu der damaligen Zeit sehr angebracht war, sonst hätte der Geist Gottes Jakobus nicht so bewegt, das zu schreiben. Aber vielleicht auch manchmal, ich sage es vorsichtig, in unserer Zeit, dass auch dies wieder neu erkannt wird. Immer das Gute für den Nächsten suchen, den Frieden und das Beurteilen Gott allein überlassen.